Naja, andersrum.
Ich dachte gerade, was? Warte, dann muss ich mir das wieder zudrehen. Willkommen bei Stichhaltig, der Piercing-Podcast vom Naked Steel. Mit
Tanja
und Enrico, Piercende mit Mikro in der Hand, die über alles reden, was unter die Haut geht. Von, mit und über Piercings.
So, Enrico, wie alt warst du, als dein größter Wunsch ein Bauchnabelpiercing gewesen ist?
Nicht so alt.
Was heißt nicht so alt? 8? Na, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. 88 war Bauchnabelpiercing jetzt nicht so das vordergründige Thema gewesen.
Nee, aber ja, ziemlich schnell ist Bauchnabelpiercing interessant gewesen, in dem Sinne, dass ich andere Leute damit gesehen habe und das super interessant fand. Für mich selber, an meinem Bauch, brauche ich kein Bauchnabelpiercing.
Ich habe ja auch von der Vergangenheit gesprochen und nicht von der Gegenwart. Wolltest du nie ein Bauchnabelpiercing haben?
Nein, ich wollte nie ein Bauchnabelpiercing haben. Wenn ich ein Bauchnabelpiercing haben wollen würde, dann ist dieser Wunsch noch nicht so alt und eher jüngerer Natur.
Ich wollte schon immer mal deinen Bauchnabel piercen.
Ich weiß.
Habe ich nicht sogar deinen Bauchnabel mal gepierst? Oh, warte mal.
Ja, du hast ja meinen Bauchnabel gepierst.
Aber ich habe keinen Schmuck eingesetzt.
Ja, du wolltest ja nur üben, wie mit Needleblade Piercen funktioniert.
Stimmt. Du hast übrigens eine fantastische Anatomie für ein Bauchnabelpiercing. Das fällt ja, glaube ich, auch zwischendrin immer mal auf, dass wenn wir irgendwo rumliegen und ich dir so den Bauch kraule, dass irgendwann der Moment kommt, wo ich so anfange, die Anatomie von deinem Bauchnabel so ein bisschen abzutasten und mir zu denken, wäre einer oder zwei besser an deinem Bauchnabel?
Ja, auf alle Fälle was Dickeres.
Ja, oder zwei dicke. Aber dafür ist der Bauchnabel auch nicht groß genug.
Ich wollte gerade sagen.
Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, als ich ein Bauchnabelpiercing haben wollte, aber ich war relativ jung, als ich eins bekommen habe.
Oh, warte mal, lass mich mal, ich kenne die Geschichte nämlich noch nicht, aber ich glaube, du warst bestimmt auch sehr jung, als du eins gekriegt hast.
Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich war sehr jung, als ich ein Bauchnabelpiercing bekommen habe. Ich hatte ja schon erzählt, wie meine erste Piercing-Erfahrung gewesen ist und in dem Studio habe ich dann auch einen Bauchnabelpiercing bekommen und ich glaube, ich war unter 14 gewesen. Und damals, das klingt jetzt so lustig, die Kollegen und Kolleginnen, die um einiges älter sind, als ich denken, sich wahrscheinlich, Tanja redet von damals, das war doch vorgestern gewesen, Spaß beiseite. Mein Bauchnabelpiercing ist damals, das war ich schon wieder damals, mit einem Klemmkugelring gepierst worden und tatsächlich mit dem auch gut verheilt. Und ich habe aber viele, viele Jahre später aus dem gleichen Studio, wo ich damals ein Bauchnabelpiercing bekommen habe, hatte ich einige Problembehandlungen gehabt, die auch mit einem Ring gepierst wurden als Ersteinsatz, den ich dann einen gebogenen Stab eingesetzt habe. An sich ist der Ring gar nicht so falsch, würde ich sagen, wenn der Durchmesser groß genug ist und wenn die Anatomie das mitmacht. Aber die Kombination ist meistens tatsächlich nicht vorhanden. Und jetzt haben wir schon über Anatomie beim Bauchnabelpiercing gesprochen. Ist es denn nicht so, dass nicht eigentlich jeder Bauchnabel gepierst werden kann?
Nein. Ja, anders als bei einem Nasenflügel
oder einem Ohrläppchen.
Ja. Ist es hier beim Bauchnabel wahrscheinlich eher wie viele Sachen im Intimbereich oder bei einem Bridge-Piercing oder bei einem Industrial.
Kannst du kurz erklären, welches das Bridge-Piercing ist?
Dem Nasenwurzelbereich zwischen den Augen. Das, wovon die Leute immer anfangen zu schielen. Und
das war ein Spaß.
Und das Industrial-Piercing ist der lange Stab im oberen Helixbogen des Ohres. Stark anatomieabhängig. Und nein, ich würde sagen, nicht jede Anatomie ist gut pierstbar. Und würde auch sagen, dass das ziemlich häufig dazu führt, dass wir mit Problemen, Bauchnäbeln konfrontiert sind, wo Leute nachfragen oder die man halt auch immer mal wieder in sozialen Netzwerken sieht, wo wir uns denken, das hätte man vielleicht nicht machen sollen oder da stimmt der Winkel einfach nicht. Also nee, nicht jeder Bauchnabel ist pierstbar.
Ich habe ja vor einigen Jahren, ich würde sagen, das ist jetzt bestimmt 1,5 Jahre her ist, das erste Video über einen Bauchnabelpiercing gemacht, was nicht korrekt gepierst gewesen ist. Und dann haben wir wirklich eine Zeit gehabt, wo unsere Postfächer mit Bauchnabel, Piercing, Nachrichten voll waren. Ja. Und immer, wenn ich mal ein neues Video gemacht habe, das brauchte ich dir gar nicht sagen. Das war ja anfangs, dass wir die Videos mehr nur über TikTok gemacht haben und später dann gesagt haben, hä, warum machen wir das eigentlich nicht auch auf Instagram? Du dann gesagt hast, sag mal, Tanja, kann das sein, dass du wieder was über den Bauchnabel hochgeladen hast? Ich gefragt habe, warum, wie kommst du da drauf? Ich krieg schon wieder zig Bilder von Bauchnäbeln. Warum ist nicht jeder Bauchnabel piercbar? Es hat doch jeder Mensch hat doch einen Bauchnabel. Also ich meine, jedenfalls kommt jeder Mensch mit einem Bauchnabel auf die Welt. Es kann natürlich sein, dass man den im Laufe seines Lebens verliert, aufgrund von operativen Geschichten. Der fällt ja nicht ab.
Also prinzipiell muss man ja sagen, wenn man sich einen Bauchnabel anguckt, und das kann ja jeder auch zu Hause mal machen und sich allein und damit Familienmitgliedern, Mama, Papa, ne, die beste Freunde, der Partner, die Kinder. Also Bauchnäbel sind alle unterschiedlich und wahrscheinlich...
Ich stelle mir da jetzt gerade vor, das Event vor. Man hat so eine Familienfeier von, keine Ahnung, 30 Leuten oder so und dann kommt jemand an und sagt, hey, wollen wir uns mal gegenseitig unsere Bauchnäbel angucken?
Ja, und ich würde fast vermuten, dass es bei 30 Leuten, wie in deinem Beispiel, viele vielleicht ähnliche, aber gleiche Anatomie gibt. Ob das nun so unterschiedlich ist wie ein Fingerabdruck, glaube ich nicht. Da wird es wahrscheinlich mehrere Parallelen geben, aber ja, kein Bauchnabel ist gleich. Die sind unterschiedlich tief, manche sind nach außen gewölbt. Dann ist ja für so ein Bauchnabelpiercing nicht nur, wie ist der Bauchnabel, also das Loch in der Bauchdecke positioniert, sondern wo sitzt die Sitzfalte, wie verhält sich das ganze Gewebe. Wenn du zum Beispiel liegst, wenn du sitzt, wenn du dich streckst, wenn du ganz normal stehst,
deswegen fragen wir die KundInnen ja auch, wenn die zu einem Check nicht zu uns kommen können, ob sie uns 3 Bilder vom Bauchnabel schicken können. Eins im Stehen, eins im Sitzen, eins im Liegen, weil das ja die Positionen sind, die man so in 24 Stunden abwechselnd mal durchführt. Und es einfach sein kann, dass ein Bauchnabel zum Beispiel im Sitzen komplett im Gewebe verschwindet. Und da kann dann einfach der Druck auf das Gewebe zu Problemen führen, dass das einfach dann nicht abheilt.
Ja, wo du ja auch einfach merkst, ich kann den Bauchnabel zum Beispiel bei einer Person im Stehen sehr gut greifen, in einer Distanz, die auch sinnvoll ist, wo man sagt, da lohnt es auch, ein Schmuckstück einzusetzen, weil es nicht nur ganz wenig Gewebe zwischen den Fingerspitzen ist, was du halten kannst, sondern da ist halt gut Futter. Und dann legt die Person sich hin, du versuchst das gleiche Gewebe zu greifen und merkst so, oh, da ist nichts mehr von übrig. Aber das Piercing, wenn es einmal drin ist, will ja die Belastung schon, also will mitmachen und stimmt ja schon mal nicht. Das will es ja am liebsten nicht mitmachen. Aber deswegen gucken wir ja ganz genau, wo hat der Körper seine Grenzen. Und ich finde, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, da wirklich auch gut drüber aufzuklären, zu sagen, du, hier entsteht halt einfach ein höherer Fehler oder eine höhere Fehlerquelle.
Fehlerquelle, ja, ich würde gerade sagen Risiko,
eher, ne? Genau. Eine Risikoquelle einfach da, wo man sagt, dein Körper kann eventuell das Ganze schneller abstoßen, als dass er sich damit beschäftigen will, das Ganze abheilen zu lassen.
Und ich finde, deswegen bin ich gerade nochmal, habe ich nochmal eingeklinkt mit diesem Fehler. Wir geben uns sehr viel Mühe, den Kunden und Kundinnen auch zu sagen, mit deinem Körper ist nichts falsch. Nur weil ein Bauchnabelpiercing bei dir nicht funktioniert, heißt es nicht, dass mit deinem Körper irgendwas nicht richtig ist. Wir bekommen öfter mal Anfragen, wo KundInnen einfach wissen wollen, hey, ich wiege ein bisschen mehr, ist bei mir ein Bauchnabelpiercing möglich? Und auch Leute, die Erfahrungen gemacht haben im Sinne von, mir hat ein Piercer oder eine Piercerin gesagt, ich bin zu dick für ein Bauchnabelpiercing.
Und das ist erschreckend, wie häufig das vorkommt, ne? Also ich finde es auf alle Fälle schon mal fatal, wenn jemand aufgrund von Unkenntnis anfängt zu beurteilen. Die Körperform gar nicht der ausschlaggebende Grund ist, ob das funktionieren kann oder nicht, sondern letztlich einzig und allein die Belastung, die der Bauchnabel, das Bauchnabelpiercing auf das Gewebe ausübt. Und insofern, also wenn euch irgendjemand erzählt, ihr seid zu dick für ein Piercing, dann geht wieder. Weil das ist nicht professionell, das ist eine Aussage, die sich so nicht gehört und die überhaupt nicht miteinander zusammengehört. Also es kann eine Person mit einer sehr perfekten Anatomie am Bauchnabel noch so groß gewachsen sein und trotzdem perfekt abgeheiltes Bauchnabelpiercing sein, wie eine zarte Person mit einem ganz flachen Bauch ein Bauchnabelpiercing nicht fertig abgeheilt bekommt.
Oder auch eine Person eine ganz fantastische Anatomie haben kann, auch wenn man nirgendwo am Bauch irgendwo anders Haut greifen kann. Es kann trotzdem sein, dass die Bauchnabellippe sehr, sehr ausgeprägt ist.
Ja.
Und es gibt einfach unterschiedliche Anatomien. Und ich sage den Leuten immer, dein Gewicht hat prinzipiell erstmal gar nichts damit zu tun, ob du ein gewisses Piercing haben kannst oder nicht, sondern es geht im Endeffekt einzig und allein darum, wie ist dein Bauchnabel geformt. Natürlich kann es sein, dass wenn man sagt, hey, ich möchte noch Gewicht zu oder Gewicht abnehmen, dass es sinnvoll ist, sich nochmal zu überlegen, ob jetzt das Bauchnabelpiercing jetzt in dieser Zeit die sinnvollste ist. Ich frage dann immer, hey, inwiefern soll sich dein Körper verändern? Wenn mir jemand sagt, ich will 20, 30 Kilo abnehmen, würde ich sagen, du, dann warte mit dem Piercing einfach nochmal, weil das Gewebe sich auf jeden Fall verändern wird. Und das sieht man ja,
weil der Körper sich ja auch gerade in so einer extremen Situation einfach auch neu einstellt, ganz anders mit der Wunde auch umgeht. Und ein Bauchnabelpiercing ist kein einfaches, heilendes Piercing. Es ist ein Oberflächenpiercing. Und es ist das, was die Leute ganz, ganz häufig auch unterschätzen, finde ich.
Du würdest sagen, ein Bauchnabelpiercing ist ein Oberflächenpiercing?
Ja, weil die Belastungsgrenze beider Schmuckelemente nahezu in einer Körperlinie sind. Auch wenn wir durch eine Falte durchgehen, es ist trotzdem so oberflächlich, weil du ja keine wirkliche Tiefe erreichst.
Ah, also du meinst, es ist von der Abheilung her ähnlich anspruchsvoll wie ein Oberflächenpiercing, aber ja, nicht, es ist ein Oberflächenpiercing.
Ja, 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 ja. Also
da würde ich nämlich widersprechen, weil es gibt ja immer mal wieder Anatomien, die hätten in einem anderen Winkel gepierst werden müssen, wo Personen dann kommen und ein Bauchnabelpiercing in Anführungsstrichen haben, wo aber eigentlich von der Anatomie her richtiger ein Oberflächenpiercing auf dem Bauchnabel gestochen wurde. Und als ich da die ersten Videos über Floating Navel gemacht habe, wo einfach die untere Kugel des Bauchnabelpiercings etwas tiefer versetzt in den Bauchnabel ist, damit man nicht den Effekt hat, dass wenn die Kunden und Kundinnen sich hinlegen, auf einmal das Bauchnabelpiercing nicht mehr im Bauchnabel sitzt, sondern einfach oberflächlich irgendwo auf dem Bauch sitzt, weil dazu...
Also ich eher die Bauchdecke, ja.
Dazu führt es nämlich, genau, oberflächlich die Bauchdecke gepierst ist, und das sind vor allem Piercings, die relativ schnell rauswachsen können. Möchtest du einmal erklären, was rauswachsen bedeutet? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass ein Piercing dann vom Körper abgestoßen wird. Was passiert da genau?
Also wenn ein Piercing nicht angenommen werden kann, weil der Körper sagt, so hier sind die Belastungen auf das Gewebe zu groß oder zu permanent, dann fängt der Körper an, wie bei einem eingetragenen Splitter ähnlich, die Haut leicht entzündlich werden zu lassen, um eine Abstoßungsreaktion oder ein Austreiben herbeizuführen. Das heißt, der Körper versucht, das Gewebe um den Fremdkörper drumherum zu verweichlichen, und das Ganze wird etwas mehr sekretig, glasig. Manchmal wird auch die Haut ein bisschen verfärbt. Das heißt, eine Minderdurchblutung entsteht im Gewebe. Die Verfärbungen sind dann nicht mehr nur um die Austrittsstellen des Schmuckstückes, sondern über den gesamten Stichkanal langsam weiterziehend. Die Durchblutung wird mindermäßig, der Schmuck wird nach oben, also zur Außenwelt gedrückt, und der Körper heilt in dem Moment auch unter dem Piercing schon direkt weiter die Narbe, und somit fällt irgendwann, wenn man den Schmuck nicht vorher entnimmt, das Schmuckstück einfach weg. Die Haut ist dann einmal darunter komplett geheilt, aber mit sehr viel Narbengewebe. Und die Haut, die vor dem Schmuck noch gelegen hat, die öffnet sich meistens in den letzten Teilen. Das kann dann so ein bisschen wie so ein Kamelhöcker aussehen, wenn so die beiden letzten Hautfalten nach oben stehen als Narbe, dann werden die sich, das liegt alles wieder flach hin, aber es bildet halt sehr, sehr viel Narbengewebe. Und man hätte auch wahrscheinlich vorher schon mal den Schmuck rausnehmen können, dann kann man das Ganze im Zaum halten ein bisschen. Aber das ist halt eine Abstoßungsvariante, die beim Bauchnabelpiercing und bei Oberflächenpiercings, die jetzt wirklich eher im Nacken zu finden sind oder weiter oben im Dekolleté-Bereich, also im Torso-Bereich, wo man die
erkennt. Augenbraue verhält sich relativ ähnlich. Ne?
Genau.
Ich habe ja auch so einen Cut in der einen Augenbraue, weil ich damals noch gar nicht wusste, dass Piercings überhaupt rauswachsen können.
Ja.
Das ist mir dann im Endeffekt so weit rausgewachsen, dass ich mir irgendwann an die Augenbraue gefasst habe und den Schmuck dann einfach in der Hand gehabt habe und dachte, oh, was ist denn da passiert? Beide Kugeln noch drauf.
Mhm.
Ich erkläre das den Kunden und Kundinnen immer so. Das Schmuckstück, was als Ersteinsatz genutzt wird, ist ja natürlich immer erstmal ein bisschen länger, damit genug Platz für die Schwellung ist. Und von Körper zu Körper auch ganz unterschiedlich, wann der kürzere Stab genutzt werden müsste. Ja, man fängt dann, irgendwann gibt es so eine Phase, wo man dann merkt, ah, okay, da schaut irgendwie Stab raus. Man bleibt schneller mal dran hängen am Schmuck, weil vor allem in so einem Bereich wie der Körpermitte bleibt man einfach dann.
Ach, beim Abtrocknen, beim Anziehen, beim Ausziehen. Also so oft, so viel, ne? Also.
Dann schnell hängen, genau. Und wir passen den Stab dann an. Ich sage immer, so ein guter Schnitt ist so 6 bis 8 Wochen. Aber wie schon erwähnt, das kann schneller gehen, das kann länger dauern. Das kann auch mal sein, dass man einen längeren Stab braucht. Aber dass man merkt, dass es rauswächst, sieht man vor allem daran, dass man in dieser Abschwellphase dann einen kürzeren Stab bekommt und nach so ein paar Wochen sich anguckt und denkt, da guckt ja schon wieder so viel Stab draus. Und es kann schon sein, dass man in so einer Abheilung auch zweimal den Stab anpassen muss. Wenn das dann wieder passiert, dann ist es ein relativ hohes Indiz dafür, dass das Piercing rauswächst. Auch wenn man hinter den Stab schaut und sich da auch schon sowas wie so ein Cut bildet oder ein roter Bereich, der nur hinter dem Schmuck liegt, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass es rauswächst. Im besten Falle wird im Piercing-Studio darauf hingewiesen, dass das Piercing schon so ein bisschen migriert, also so ein bisschen gewandert ist. Es kann aber auch mal sein, dass es halt einfach nicht so gut auffällt, weil die Rötung einfach durch den Abheilungsprozess noch da ist. Wir machen das so, dass wir die Kunden und Kundinnen auch vorher schon darauf hinweisen, wenn wir finden, dass die Anatomie an der Grenze ist. Mhm. Wir lehnen definitiv Anatomien ab, wo wir sagen, puh, da ist ja irgendwie so eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, dass das Piercing abheilt. Und so Prozente sind ja dann natürlich auch einfach ein Bauchgefühl.
Natürlich.
Weil das, was rauswächst, kann auch dadurch kommen, dass man irgendwo mal dolle dran hängen geblieben ist und es hat sich irgendwo ein Stück verschnitten. Und da geht wieder eine neue Heilaktion rein und dann ist nicht mehr genug Gewebe über dem Schmuck. Wie du eben gesagt hast, die Durchblutung ist gestört oder der Körper fängt da wieder an zu arbeiten und sagt, oh puh, jetzt pushe ich den Fremdkörper aber nach draußen. Mhm. Kann auch dazu kommen oder dadurch kommen, dass man den Stab zu spät angepasst hat und durch diesen langen Stab relativ viel Hebelwirkung gehabt hat und dadurch ein Piercing rauswächst. Kann aber natürlich auch einfach sein, dass von Anfang an das Piercing zu oberflächlich gestochen wurde. Auch das hat wieder mehrere Gründe. Entweder weil nicht mehr Anatomie vorhanden gewesen ist oder wie halt bei so einem Floating Navel. Die Anatomie wäre eigentlich da gewesen, aber das Wissen hat gefehlt. Oder vielleicht auch aus ästhetischen Gründen. Manche Leute wollen dann nicht gerne einen Floating Navel haben, weil das Hauptaugenmerk bei einem Bauchnabelpiercing liegt ja meistens auf der unteren Kugel, wo man dann irgendwie einen größeren Stein oder eine größere Kugel hat. Das heißt, man sieht beide Kugeln und je nachdem, wie die Anatomie vom Floating Navel ist, wo die Anatomie eben etwas tiefer reinflieht, kann es sein, dass die untere Kugel, wenn eine Kugel funktioniert, manchmal muss es auch eine Disc sein, damit man nicht zu viel Druck von innen hat. Es kann halt einfach sein, dass man diesen inneren Bereich, diesen unteren Bereich, dass man den einfach gar nicht sieht. Und auch das ist, was wir den Kunden und Kundinnen vorher sagen, damit sie sich da einfach drauf vorbereiten können. Dass wenn wir die Bilder bekommen, hey, deine Anatomie ist eine Floating Navel Anatomie, und schicken ein Foto mit und sagen, das Hauptaugenmerk würde eher auf der Oberseite liegen. Lass uns mal wissen, ob dir das überhaupt gefällt. Damit die Leute nicht am Piercing-Termin dann da stehen und eine Entscheidung treffen müssen, wo sie vielleicht dann einfach auch so ein bisschen reingepusht werden, sondern sich da ganz in Ruhe Gedanken drüber machen, ist das was, was ich mir vorstellen könnte. Ich habe auch schon einige Leute gehabt, die dann gesagt haben, oh, das gefällt mir viel besser als dieses andere Bauchnabelpiercing. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Aber ja, so merkt man, dass die Vielfältigkeit von Bauchnabelpiercings einen sehr, sehr weiten Bereich auch hat. Und es auch beim Bauchnabelpiercing kein One-Fits-All gibt. Ich habe jetzt neulich eine Kundin gehabt, bei der war der Bauchnabel so ein bisschen nach rechtsseitig gedreht. Und wir hätten uns überlegen können, ob wir das Bauchnabelpiercing aus der Körpermitte rausstechen, also ein bisschen weiter nach rechts versetzt. Dadurch, dass der Bauchnabel aber auch nicht ganz in der Körpermitte gewesen ist, war das dann schon so, dass es wirklich optisch weit aus dem Center, aus der Körpermitte rausgerückt ist. Und ich hatte der Kundin das angezeichnet und sie hat gesagt, oh, puh, es überzeugt mich nicht so ganz. Und wir haben dann das Bauchnabelpiercing diagonal gestochen. Und da hat sie gesagt, ah, das gefällt mir richtig, richtig gut, weil wir nicht so getan haben. Es hat halt nicht optisch so ausgesehen, als ob es da nicht hingehört. Und man so drauf guckt und denkt so, das ist aber irgendwie nicht ganz mittig. Sondern es war halt, dadurch, dass es diagonal war, hat man direkt gesehen, okay, man hat gar nicht versucht, da irgendwas gerade parallel zentriert auszurichten. Und da sind wir beide ziemlich, ziemlich glücklich mit gewesen, dass man das so umsetzen konnte.
Spannend, weil das mal wieder zeigt, dass man gewisse Regeln kennen muss, um dann zu erkennen, wann man sie auch brechen kann oder sollte.
Ich hatte dir das Bild gezeigt und du hast gesagt, du hast es so ganz kurz angeguckt und hast gesagt, ah ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das abheilt. Und dann habe ich gesagt so, hey, warte mal, warum sollte das denn nicht abheilen? Und dann hast du es dir nochmal genauer angeguckt und hast es so aufgezoomt und hast gesagt, ja, weiß ich tatsächlich auch nicht, warum es nicht abheilen sollte, ne? Weil es ja im Bogen des Bauchnabels, ne, wenn wir den Bauchnabel uns so, ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man sich den als Kreis vorstellt und sagt, ne, ich kann oben, unten, rechts und links was im 90-Grad-Winkel stechen. Und wenn ich den Kreis lang gehe, im 90-Grad-Winkel bleibe, aber halt keine Parallele mehr zum Boden oder zu der Wand, das habe ich jetzt nochmal dazu gesagt, damit man sich das besser vorstellen kann. Ich habe schon gemerkt, ich kann mir Räume nicht so gut vorstellen, dass es kompliziert sein könnte. Ne? Aber dass man eher sagt, okay, alles klar, der Zeiger, der steht nicht auf einer 12 oder auf einer 3 oder auf einer 6, sondern der steht auf einer 1. Warum eigentlich nicht? Ne? Und man hat nicht entgegengesetzt der Anatomie gepierst. Und wenn damit alle d'accord sind, warum sollte es nicht funktionieren?
Ich finde, Bauchnabel ist halt ein super schönes Piercing. Ich glaube, dass ich ganz gut die Anatomien abschätzen kann, die gut funktionieren. Und dennoch finde ich, ist bei einem Bauchnabelpiercing immer so ein bisschen so ein Restrisiko mit dabei. Weil du kannst noch so gut alles aufgeklärt haben, du kannst noch so gut angezeichnet haben, du kannst noch so gut das Piercing gestochen haben. Aber bei manchen Personen denkst du, wenn es jetzt dein Schlafen ist und du kannst in der Seite oder auf der Seite liegend oder auf dem Rücken liegend gut einschlafen, aber du wirst die ganze Nacht auf dem Bauch liegen und weißt es aber gar nicht, dann kriegen wir das raus in dem Moment, wo dein Bauchnabelpiercing versucht zu heilen. Und ich finde deswegen Bauchnabelpiercing auch so spannend, weil das halt ziemlich häufig dazu führt, dass Leute da stehen und sagen so, ich weiß gar nicht, warum das gerade mal wieder so ein bisschen am Rumzicken ist, aber es zickt gerade mal wieder ein kleines bisschen und das ist doch aber schon über ein halbes Jahr alt. Und
aber würdest du sagen, dass das eine klassische Eigenschaft vom Bauchnabelpiercing ist oder eine klassische Eigenschaft von jedem Piercing? Ich finde, also eine hundertprozentige Garantie, den KundInnen zu geben, man setzt einen Fremdkörper in eine Wunde ein und der erste Job, den der Körper erstmal hat, ist, diesen Fremdkörper wieder loszuwerden. Das heißt, selbst wenn wir über ein Ohrläppchen-Piercing reden, sage ich den Kunden und Kundinnen immer, natürlich ist es ein Piercing, was in der Regel relativ einfach heilt. Ne? Wenn du aber, also wenn die äußeren Umstände nicht funktionieren, natürlich ist ein Bauchnabelpiercing wesentlich mehr in Bewegung als jetzt zum Beispiel ein Ohrläppchenpiercing. Aber auch wenn ich mein Ohrläppchenpiercing nicht in der Lage bin, trocken zu halten oder nicht weiß, dass ich das trocken halten muss, kriege ich da Probleme. natürlich hat ein Bauchnabel, dadurch, dass der ja einfach so viele kleine Falten hat und manche Bauchnäbel dann auch noch mal ein bisschen tiefer sind, wenn die nicht ordentlich trocken gemacht werden in der Abheilung, dann machen die Probleme. Die machen aber manchmal auch Jahre später noch Probleme. Ich kann mich noch dran erinnern, als wir so einen extrem heißen Sommer hatten, wo ich die Leute fast gar nicht frage, die kamen zur Tür rein und ich habe ein Problem mit meinem Piercing. Lass mich raten, das ist dein Bauchnabel, weil es einfach so heiß gewesen ist und so viel Feuchtigkeit bei allen Leuten im Bauchnabel gestanden hat, dass sich einfach so Feuchtigkeitsbläschen, die Stichkanäle schlecht, halt einfach...
Genau, das Gewebe einfach geschwächt.
Wieder problematisch geworden sind. Deswegen würde ich sagen, dieses Risiko ist nie weg bei einem Piercing.
Aber ich finde, beim Bauchnabel ist es halt speziell, weil es halt einfach eine sehr, sehr stark bewegte und stark frequentierte, durch die Klamotten belastete Position am Körper ist, so, die halt anders als andere Piercing-Bereiche halt auch immer mal wieder auch nach der Abheilungszeit in so Problematiken reinkommen, wie ich hab ein Oberteil getragen, das ist ein bisschen enger, das hat einen Stoff gehabt, das hat die ganze Zeit gerieben, die Haut dazwischen wird wieder ein bisschen sensibler und es fängt vielleicht doch mal an, auf der Innenseite so ein Nässeproblem zu geben. Und insofern, Bauchnabel ist halt ein spannendes Areal so und bei der Abheilung, wie gesagt, egal wie gut deine Anatomie ist, ich sag halt auch immer dazu so, geh davon aus, es kann trotzdem passieren, das. Und deswegen ist meine erste Reaktion auf deinen Bauchnabel, den du so schön beschrieben hast, halt auch gewesen, abheilen.
Ich finde nicht, dass das die Norm ist bei Bauchnabel-Piercings, dass die nach der Abheilung nochmal Stress machen. Finde ich, sind Knorpel-Piercings anfälliger für, aber auch hier sind wir wieder bei diesem, das ist ein Bauchgefühl, ne? So wie man manchmal dann, um den Kunden und Kundinnen zu visualisieren, was wir glauben, wie gut das abheilt, so eine Prozentzahl geben, so ist es natürlich auch nur ein Bauchgefühl zu sagen, ja, ein Bauchnabelpiercing macht dann ganz gerne auch nach der Abheilung nochmal Schwierigkeiten. Ich sage den Kunden und Kundinnen ganz oft, dass ich Soziologie studiert habe und weiß, wie man eine Studie aufbaut. Wenn Leute nachfragen, zum Beispiel, ja, beim Knorpelpiercing heilt das Punchen besser. Da spielen so viele Faktoren rein in deine Abheilung, dass man da echt eine groß angelegte Studie machen müsste über einen längeren Zeitraum, wo viele Sachen reinfließen. Sachen von der Pflege, Sachen von den Lebensumständen, wie das Piercing gestochen wurde. Und das wäre so aufwendig, dass man das nicht, also wer will das machen? Wer will so eine Studie bezahlen? Für wen ist so eine Studie wichtig? Also super spannend fände ich es auf jeden Fall. Du hast ja auch übers Punchen mal angefangen, so dir Notizen zu machen, ne? Aber da fällt nichts mit rein, wie viel Liter Wasser trinkst du am Tag? Ja. Isst du Obst und Gemüse? Bist du erkältet gewesen? Weil auch das sind ja alles Sachen, die das Immunsystem beeinflussen und dadurch natürlich auch deine Piercing-Abheilung total mit beeinflussen. Was hältst du davon, Bauchnabel-Piercings ab 14 zu stechen?
Ich finde, am Alter sollte es gar nicht ausgemacht werden, sondern eher an dem, wer steht da vor einem? Ne? Steht da eine Person vor einem, die 3,5 Köpfe kleiner ist als ihre Eltern oder seine? Oder steht da genau das Gegenteil? Ne? Also eine Person, die sagt so, du, ich werde nächste Woche 14, ich hätte gerne Bauchnabel gepierst so. Und das hier links und rechts von mir, die Kleinen, das sind meine Eltern.
Die beiden Personen auf Hüfthöhe.
Ja, genau. Ich finde, wie viel Wachstum ist zu erwarten, ist auf alle Fälle sinnvoll. Die Anatomie ist sinnvoll zu gucken, wie ist die Hautspannung. Je jünger die Personen sind, umso mehr, und ich entschuldige mich auch immer für den Ausdruck, aber umso mehr Babyspeckanteil tragen wir noch mit uns rum. Und der macht die Haut halt einfach weniger
elastisch.
Und insofern abtasten und gucken und dann ganz individuell. Ich finde, ab 14 ist an sich nichts verwerflich, wenn die Umstände passen. Ich finde aber auch einen Bauchnabel, der an einer 22-Jährigen nicht pierstbar ist, das ist keine gute Idee. Insofern guckt euch die Anatomie an und entscheidet den Einzelfall.
Also nicht pierstbarer Bauchnabel ist nicht pierstbar.
Ja, also, naja, es gibt ja immer wieder Studios, die draußen dran stehen haben, so wir piercen alles oder Ich habe mal in einem Studio gearbeitet, wo das genauso war, und ich finde, das ist halt eine schwierige Aussage, wenn du sagst, ich arbeite mit Körpern, ich arbeite mit unterschiedlichen Menschen, und ich kann natürlich einer Person sagen, wo der Bauchnabel nicht piercebar ist, so, du, aber wir können was anderes piercen. Also natürlich kriege ich die auch gepierst, die Person, halt, aber dann nicht vielleicht am Bauchnabel.
Also ich bespreche das eh immer gerne im Raum, ich bespreche eh auch immer ganz, ganz viel, aber bei Anatomien, die so ein bisschen an der Grenze sind, wo ich vielleicht bei einer 30-jährigen Person sage, hey, das ist so ein bisschen 50-50 und das wäre das Risiko, wenn du mit einer Narbe am Bauchnabel leben kannst. Das wären die Indikatoren dafür, dass ein Bauchnabelpiercing rauswächst und dann müssten wir es entfernen. Bei einer 50-50-Anatomie bei einer 30-jährigen Person, die die gleiche Anatomie einer 14-jährigen Person mitbringt, sage ich den Leuten, hey, das will zwar immer keiner hören in deinem Alter, ne? Mhm. Aber frag mal die Mama und auch mich, ich wollte es auch nicht hören und auch nicht glauben, aber das Gewebe in dem Bereich vom Bauch, vor allem bei weiblich gelesenen Personen, wird über die Jahre hinweg ein bisschen weicher und häufig auch ein bisschen mehr. Und alleine durch diese Entwicklung kann es halt auch passieren, dass wenn man den Bauchnabel dann dort schon pierst und alles super abheilt bei der 50-50-Anatomie, aber dadurch, dass sich das Gewebe einfach noch verändert und noch so ein bisschen in die Breite geht und alles weicher wird, wird gerne auch der Stichkanal kürzer. Und das ist auch immer eine Sache, die man wollen muss oder die man wissen muss, weswegen wir die Eltern ja auch mit ins Boot holen, damit die das mitentscheiden, weil wir wissen alle, dass nicht jede Entscheidung, die wir irgendwann in unserem Leben getroffen haben, vielleicht die gleiche Entscheidung wäre, die man jetzt auch noch mal treffen würde. Möchte man aus einem Stichkanal, der vielleicht am Anfang 10 mm lang ist, in, weiß ich nicht, mit 30, 35 einen Stichkanal haben, der vielleicht nur noch 8 oder 6 mm lang ist, wo dann natürlich auch die Schmuckauswahlen geringer werden. Obwohl es dann natürlich auch doch mal anders coole Stichkanäle oder Möglichkeiten für die Stichkanäle gibt. Ich habe ja mein Bauchnabelpiercing, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, ich bin 13 gewesen damals, weswegen mein Stichkanal auch relativ kurz ist. Ich da jetzt aber, nachdem ich den dann irgendwann mal gedehnt habe, den Bauchnabel, da drei Ringe drin hängen habe, was eine super coole Variante auch ist, was vielleicht mit einem Stichkanal, der 10 mm Länge hat, der halt nicht sich verändert hat und ein bisschen gewandert ist, nicht funktioniert hätte. Aber das ist auch nicht unbedingt das, was alle wollen, ne? Und ganz krass, oder was heißt ganz krass, aber man hat es ja oft, dass Leute, die schwanger geworden sind, sagen, oh, mein Bauchnabelpiercing, ne, guck dir mal hier an, der Stab, wie lang der ist und der hat mal gepasst. Natürlich aufgrund dieser starken Dehnung, die ins Gewebe reingekommen ist und sich dann alles wieder zurückgezogen hat, bis zu einem gewissen Punkt, verändert sich der Stichkanal natürlich auch. Und da bin ich immer froh, dass wir so breit aufgestellt sind, was unsere Schmuckstücke angeht. Wir haben halt auch die Range da, dass wir den Kunden und Kundinnen sagen können, hey, weißt du was, ich habe einen Stab, der 6 mm lang ist. Und die dann in den Spiegel gucken und sagen, oh, das sieht richtig, richtig toll aus wieder. Ich war kurz davor, es rauszunehmen, weil das einfach alles nicht mehr gepasst hat. Zum Thema Schwangerschaften. Was hältst du von Schwangerschaftspiercings?
Also, nichts, um es ganz genau zu sagen, um es ein bisschen zu differenzieren. Bauchnabel, also das Bauchnabelpiercing während der Schwangerschaft zu retten und es ist schon längst abgeheilt, ist das Sinnvollste, Druck aus dem Stichkanal zu entfernen und das heißt nun mal auch nicht den zu ersetzen durch irgendein anderes Schmuckstück, was den gleichen Platz beansprucht, nur aus einem weicheren Material ist. Also irgendwelche Kunststoffstäbe einzusetzen, um zu sagen, wir halten halt den Stichkanal offen. Der Stichkanal ist fertig, der ist da. Die Narbe, die verschwindet nicht. Den Schmuck einfach rauszunehmen und beim Babybauch einölen und pflegen, den Stichkanal einfach nicht zu vergessen, den mit einzucremen, schützt am meisten vor allen Dingen den Stichkanal und nach der Schwangerschaft zu gucken, ob der noch offen ist, was er ja auch meistens noch ist. Und dann macht man wieder ein Schmuckstück rein. Insofern, den Stress kann man sich sparen, die Anschaffungskosten kann man sich sparen.
Was ich so schwierig finde an diesem Schmuck, der als Schwangerschaftspiercing verkauft wird, ist einfach auch die Länge des Materials. Die sind ja manchmal, ne, ich habe gerade gesagt, so ist immer so doof zu sagen Standard, ne? Aber das ist auch das, was die Piercing-Industrie am meisten produziert. Bauchnabel-Piercing, Schmuck in 10 mm. Und da sind dann manchmal die Stäbe irgendwie so 30 mm lang.
Ja, und dann sind unten 8 mm Kugeln drauf, wo du dir denkst so, ja, aber die gibt doch genauso viel Druck ab.
Es ist halt einfach die Problematik, dass die Leute relativ schnell dann, dadurch, dass der Bauch sich ja immer weiter nach außen wölbt und irgendwann der Bauchnabel sich ja auch so weit nach außen wölbt, in dieser gewölbten Kugel dann auf der Oberfläche dieses extrem lange Schmuckstück drauf, wo man dann schneller dran hängen bleiben kann und wo man viel mehr Hebewirkung drauf hat. Und die Kunden und Kundinnen dann ganz oft kommen und sagen, mein Bauchnabelpiercing macht jetzt Probleme. Ja. Genau, das macht Probleme, weil da dieser Schmuck drin ist.
Ja.
Ich sage, wenn ich vorher gefragt werde, so hey du, ich bin jetzt schwanger, wie soll ich mit meinem Bauchnabelpiercing weiter verfahren, sage ich den Leuten, du lass das mal drinne, solange sich alles gut anfühlt. Spätestens bis zu dem Zeitpunkt, wo der Bauchnabel kein Loch mehr ist, was sich nach innen zieht, sondern anfängt, sich nach außen zu schieben. Ab dem Moment hast du einfach dieses Schmuckstück auf der Oberfläche liegen, wo du schneller dran hängen bleiben kannst.
Ja, ich sag's ähnlich. Ich sage, ab dem Moment, wo du siehst, dass das Innere vom Bauchnabel den Schmuck nach vorne schiebt, ab dem Moment darfst du den Schmuck rausnehmen. Der Stichkanal, da passiert nichts mit, der bleibt offen.
In den meisten Fällen.
Ja.
Ich sag mal, ja, jeder Körper ist unterschiedlich, ne? Wenn der in der Abheilung doch reißen sollte,
genau,
ne, dann bleibt der natürlich nicht offen. Aber wenn dir irgendwas reißt, hast du meistens auch andere Probleme, als was passiert mit meinem Piercing. Piercing bei Nabelbruch?
Ach ja, oder den Nabelbruch selber piercen, meinst du?
Nee, jetzt erstmal prinzipiell bei Nabelbruch.
Finde ich beides schwierig. Ich finde es schwierig, weil permanenter Druck auf dem nach außen gestülpten Gewebe durch den Nabelbruch. Und Nabelbruch ist ja nur ausgetretenes Gedärm, was da sich nach außen wölbt.
Genau, also die Muskulatur in der Bauchdecke, genau, die gibt irgendwo eine Lücke auf. Das kann sein, dass es von Geburt an der Fall ist. Es kann aber auch sein, dass bei einer Schwangerschaft zum Beispiel oder bei irgendeiner anderen Verletzung.
Zu- oder Abnahmestarke, ne? Kein oder wenig Sport, die tiefe Bauchmuskulatur nicht besonders ausgeprägt. Dadurch entsteht das ganz schnell mal.
Eine Lücke in der Muskulatur, wodurch dann einfach Darm durchdringt. Und da ist halt einfach die ganz große Gefahr, dass wenn dort in dem Areal gepierst wird, dass die dünne Darmwand verletzt wird. Und deswegen,
ja, oder eine Versackung entsteht durch den Druck der Kugel oder. Wäre ich super vorsichtig.
Ja, eine No-Go, ne?
Was ganz lustig ist bei sowas in der Art, ist bei Wikipedia auf der Seite als Beispielbild auch zu sehen zum Thema Bauchnabel, wo ich mich auch gewundert habe. Aber ja.
Ja, zum Thema Online-Recherche. Ganz spannend ist ja, dass beim Bauchnabel ist ja das einzige Piercing, wo man eine Narbe in eine Narbe setzt. Ne? Der Bauchnabel selber ja auch eine Narbe ist. Und ja, in Vorbereitung auf den Podcast habe ich gesagt, oh, lass noch mal so ein bisschen weiter einlesen in die anatomischen Gegebenheiten, die so ein Bauchnabel mit sich bringt. Und dass ja auch ganz viele Leute nicht wissen, dass der Bauchnabel eine Narbe ist.
Ja.
So wie ganz viele Leute dann sagen, ja, der Nasenflügel, das ist doch aber kein Knorpelgewebe. Und du dann sagst, was denn dann? Ja, nee, das ist doch einfach Haut. Ne? Weil wenn man den Nasenflügelknorpel vergleicht mit dem Ohrknorpel, wo man sagt, hä, aber das eine ist doch ganz weich und ganz flexibel und das andere ist doch viel härter und viel unflexibel. Aber der Bauchnabel ist selber auch eine Narbe. Und da muss man sagen, das erklärt auch, warum der Bauchnabel zusätzlich ein bisschen schwieriger abheilt,
ja,
weil Narbengewebe ja auch einfach Gewebe ist, was nicht mehr so super gut durchblutet ist, wie Gewebe, was nie verletzt gewesen ist.
Ja, Bauchnabel ist die erste Narbe, mit der du geboren wirst, habe ich rausgefunden.
Hast du rausgefunden.
Hab ich mir erzählen lassen von dir.
Hätte ich jetzt gerade gar nicht gesagt, dass du gesagt hast, hä, warum soll denn der Bauchnabel eine Narbe sein?
Ja, also der Terminus als Narbe war mir, aber ja, du hast vollkommen recht.
Die erste Verletzung im Leben, mit der wir geboren werden, mit der wir ernährt werden. Das kann man ja philosophisch mal ausschlachten. Ganz spannend finde ich ist aber auch, dass wir beide uns bei Bauchnebeln auch sehr, sehr häufig sehr, sehr uneinig sind. Und wir uns aber teilweise im Studio auch allgemein alle miteinander uneinig sind.
Ja.
Wir haben Leute, wo ich sage, für die kann ich eine Anatomie ganz gut einschätzen und sage, hey, deine Bauchnabelanatomie würde die Kollegin und der Kollege piercen. Und wenn mir jemand einen Anatomie-Check für dich einträgt, also wir versuchen immer, dass die Person, die sich die Anatomie anguckt, im besten Falle auch den Bauchnabel pierst. Ich hole mir super gerne nochmal eine Zweitmeinung ein, weil ich ja die Person von uns allen bin, die eigentlich, nicht eigentlich, die im Normalfall am wenigsten im Studio ist und sage, hey, damit du jetzt nicht, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen warten musst, bis ich wieder da bin, die Personen würden das auch machen. Bei dir habe ich da ganz dolle Schwierigkeiten. Sobald ein Bauchnabel nur so ein bisschen an der Grenze ist, sage ich, den Enrico, den schreibe ich dir nicht mit auf und ich würde deinen Termin gerne von Enrico auf jemanden anders schieben, weil es sein könnte, dass wenn ich sage, dein Bauchnabel ist piercebar, Enrico sagt, ich sehe es nicht.
Mhm. Ja, kommt vor. Ja, du bist, also, das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich eher vorsichtig bin und eher den Leuten, gerade wenn ich nicht den Anatomie-Check gemacht habe, so, und dann in das Wasser geworfen werde, wo es heißt so, jetzt mach das schon, wir haben ja gesagt, das funktioniert, und ich mir denke, ich weiß gar nicht, wie ich da rangehen soll, und das mit gutem Gewissen zu machen. Das hängt aber damit zusammen, dass ich nicht so mutig bin.
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist aber auch, du hast am Anfang auch gesagt, dass du dich mit dieser ganzen Floating-Navel-Geschichte irgendwie unwohl fühlst. Ja. Aber mittlerweile auch nicht mehr, oder?
Der Floating-Navel ist so ein bisschen, der erinnert mich so ein bisschen an Anno Datum mal, die Piercing-Varianten mit besagten BCRs, Bull-Closer-Rings, wo der Winkel halt auch so ein bisschen eher in einem Floating Navel meistens agiert hat, damit der Ring da drinnen gut gewirkt hat. Und mittlerweile, ich erkenne die Anatomien für einen Floating Navel, ich kann den umsetzen. Ich finde den an sich auch super schick, aber war zum Anfang eher vorsichtig bei der Thematik.
Ja. Liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass man früher jeden Bauchnabel halt nach dem gleichen Schema gepierst hat und sich da viel einfach, weiß ich nicht, keine großen Gedanken drüber gemacht hat. Man kennt ja aus, also ich habe schon viele Bauchnabelpiercings gesehen, die irgendwie so 20 Jahre alt sind oder so, wo ich sage, das ist total krass, dass das so abgeheilt ist und es ist total krass, dass dir das so jemand gepierst hat.
Auf jeden Fall.
Man sich, glaube ich, einfach noch vor ein paar Jahrzehnten viel weniger Gedanken um die Anatomien gemacht hat. Und ich auch sagen muss, ich habe in meiner Anfangszeit Sachen gepierst, die ich heute nicht mehr piercen würde.
Ich würde auch sagen, dass in der Zwischenzeit viel sich getan hat im Verständnis dazu und sich die Anatomien anzugucken und durch das Floating Navel natürlich auch nochmal die namentliche Unterscheidung auf einmal mit in die Welt getragen wurde, wo man sagt, so, es gibt halt 2 verschiedene Arten und Weisen so und wir benennen die jetzt auch mal.
Das ja klingt jetzt so plakativ, so schwarz-weiß und du hast entweder den einen oder den anderen Bauchnabel. Es gibt ja auch so Mischnäbel, ja, ne, wo man sagt, hey, weißt du was, in der Abheilungszeit wäre es schon gut, wenn wir dich mit was piercen, was innen ein bisschen flacher und innen ein bisschen kleiner ist. Aber wenn dein Bauchnabelpiercing abgeheilt ist, dann kann man schon auch was Größeres innen einsetzen, was man dann ziemlich sicher auch sehen wird.
Und das ist halt auch wieder das Spannende daran, so, dass der Bauchnabel so individuell ist, dass du nachher auch die Möglichkeit hast, ja, weg von dem ganz standardisierten 0815 oben, unten Kugel, unten groß, oben ein bisschen kleiner, viel mehr Spielvarianten hast, so mit ein bisschen versteckt oder mit mehr Kugel auf der Unterseite oder die Unterseite völlig nach hinten anzustellen. Ne, also
oder oben was anzuhängen.
Genau, oder was mit Anhängern, mit Kettchen zu arbeiten, was auch immer. Also insofern, dass man angefangen hat, zumindest in vielen Studios zu gucken, wie ist die Anatomie und wie gehe ich anders ran, anstatt mit dem 0815 und allen Leuten zu sagen, ja, denk dran, das kann auch rauswachsen so und dann zu sagen, naja, es ist halt so und damit aber auch zu vertreten, dass man jeden Bauchnabel pierst, egal welcher und vor allen Dingen, auf welche Art und Weise man den piercen möchte.
Es hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass Piercing einfach wesentlich professioneller geworden ist und man natürlich über die Jahre an Erfahrungen auch alle Leute, die Möglichkeit hatten, die Piercings gemacht haben, sich anzugucken, warte mal, diese eine Variante hier, die macht so viel mehr Probleme als diese Variante. Was könnte denn dafür die Lösung gewesen sein? Dadurch, dass Piercing ja einfach auch noch nicht super alt ist, muss man halt sagen, na klar, in allen Bereichen hat man ja Sachen erstmal ausprobiert. Und wenn man merkt, okay, alles klar, das fängt jetzt an, Probleme zu machen, oder das macht schon immer Probleme, die Leute kommen wieder zurück mit ihren Problemen. Das ist ja auch so ein Ding. Manchmal weißt du ja gar nicht, macht das Probleme oder macht das keine Probleme, weil wenn die Leute nicht zurückkommen und dir kein Feedback geben, gibt es da ja auch keine Möglichkeiten. Haben wir eigentlich gerade einmal schon erklärt, was denn eigentlich genau der Unterschied zwischen einem Floating Navel und einem Navel
ist? Doch, du hast schon mal, ne, wo unten die Kugel ja
angeschnitten. Ne? Also bei Floating Navel ist, das ist jetzt gar nicht so einfach, das einfach nur zu beschreiben.
Ja, du kannst es von der Seite beschreiben, wenn du dir den Schmuck einfach in den Fingern vorstellst und die untere Kugel tiefer in den Bauchnabel legst, dann kommst du vom Winkel ungefähr dahin, wo du willst. Genau, damit verschwindet die untere Kugel aber ein bisschen und deswegen ist die meistens durch eine entweder unauffälligere, kleinere Kugel oder durch eine flache Platte abgedeckt, die untere Seite, und dafür kriegt die vordere Seite, die ja dann noch visuell da bleibt, einfach ein bisschen mehr Schmuckmasse.
Ich wollte nicht das Piercing beschreiben, sondern die Unterschiede in der Anatomie. Aber jetzt warst du gerade so gut drin gewesen, dass ich mir gedacht habe, ach komm, lass den weitererzählen. Also ein Bauchnabel, an dem das Bauchnabelpiercing, was die breite Masse vermehrt kennt, eher funktioniert ist, wo man oben eine klar abgetrennte Linie hat. Eher sowas wie so einen kleinen Balkon, der so ein bisschen vorsteht, wo man drunter greifen kann. Und bei einem Floating Navel ist diese Lippe im Regelfall, wir haben ja schon gesagt, es gibt so Mischformen natürlich auch, ist die Lippe ein bisschen abgerundeter und dieses Floating ist was Fliehendes. Es geht also auch ein bisschen mehr in die Tiefe in den meisten Fällen und danach bestimmt sich dann auch der Winkel. Gut, dass wir das noch angesprochen haben. Alle Leute haben die ganze Zeit Fragezeichen über dem Kopf und wovon reden die eigentlich? Floating Navel, Navel.
Ich finde, es ist auch wahnsinnig schwierig, eine Anatomie ohne ein Bildmedium nur mit Worten zu beschreiben.
Ich finde, beim Nippel ist es gar nicht so kompliziert, ja, die Anatomie zu beschreiben. Was ein ausgeprägter Nippel ist zum Beispiel, ist einfacher zu beschreiben, ja, als so ein Bauchnabel, aber ich glaube,
genau, beim Bauchnabel ist halt das Problem, weil wenn du zum Beispiel sagst, ne, so der klassische Bauchnabel, da musst du so untergreifen können. Wie häufig stehen Leute vor uns und sagen so, ja, aber man kann den doch so gut greifen und greifen halt wahnsinnig viel von ihrer Bauchhaut und sagen, du, da geht doch viel, und du denkst ja, aber das, also so tief geht ja das Piercing nicht rein. Wir wollen ja nicht durch die Bauchdecke durch, sondern wir wollen ja schon nur die Haut erwischen, und die frei bewegliche Haut zu erkennen und dann zu beschreiben, damit die Leute zu Hause wissen, wie sie es jetzt rausfinden. Ich finde es super schwer.
Ist schwierig, ja. Genau wie bei einem höheren Ohrloch. Ne? Ist es noch Ohrläppchen oder ist es schon Knorpel? Da neigt man ja auch darunter, das Gewebe so runterzuziehen. Ich werde immer schon hellhörig, wenn Leute in das Buchungsformular reinschreiben, ich habe einen normalen Bauchnabel. Oder gut ist auch, wenn Eltern die Anatomie ihres Kindes einschätzen und reinschreiben, meine Tochter, ich habe auch einen Bauchnabelpiercing, ich glaube, das ist gut machbar. Leider ist es dann in den meisten Fällen nicht gut machbar, aber liegt vielleicht auch einfach daran, dass dann der Fokus mehr drauf gelegt ist und man sich diese Beispiele einfach besser merken kann, dass das jetzt so im Kopf drin ist. Wann war in den Medien das erste Bauchnabelpiercing zu sehen?
Das allererste weiß ich nicht, aber eins der ersten kann ich dir auf alle Fälle sagen. Das müsste 1993 gewesen sein, und zwar in einem Musikvideo. Und da war das Bauchnabelpiercing, ich glaube, ich habe es ja irgendwo aufgeschrieben, von Alicia Silverstone bei dem Aerosmith-Video. Die hat in dem Video den Bauchnabel gepierst bekommen. Aber ansonsten natürlich Britney Spears hat ein Bauchnabelpiercing, das auch zur Schau getragen. Da waren so einige Stars
und Sternchen.
Janet Jackson, die ja, die 90er Jahre. Und wenn man das Bauchnabelpiercing, wo wir bei der Historie sind, ne, wenn man so ein bisschen nachguckt, dann findet man auch immer wieder geschichtliche Texte drüber, wo dann steht, so von wegen ist in der Antike schon und bei den Römern und zu Zeiten der Pyramiden. Und das ist niemals belegt. Gibt es bisher keine Funde drüber, kein Schmuckstück oder...
Laut der aktuellen Recherche von uns.
Ey, gerne, wenn jemand weiß, so hier, das hat doch einen viel, viel tieferen Ursprung, gerne her mit den Informationen. Aber das Bauchnabelpiercing ist ein neuzeitliches Piercing. Was natürlich aber damals schon passiert ist, dass die Leute den Bauchnabel und den Bauch geschmückt haben, aber nicht durch ein Piercing, sondern eher durch Muschelketten oder geflochtene Zweige oder Gräser.
Und jetzt der letzte Hard Fact. Was ist die beste Zeit für ein Bauchnabelpiercing?
Kurz vorm Sommer doch, damit es direkt am Strand schön aussieht, oder nicht? Nicht?
Nein.
Warum nicht?
Mit dem Bauchnabelpiercing kann man ja erstmal dann 6 bis 8 Wochen nicht ins Wasser. Und dadurch, dass ein Bauchnabelpiercing auch ein Piercing ist, was so mindestens 6 Monate, wenn nicht sogar eher 9 bis 12 Monate abheilt, gut, ein Jahr ist für ein Bauchnabelpiercing, kann schon passieren, aber ich würde sagen, so 6 bis 9 Monate ist eine gute Zeit für ein Bauchnabelpiercing. Das heißt, was hat unser Schornsteinfeger jetzt gesagt? Der beste Zeitpunkt zum Kaminkauf ist, wenn du eine Badehose trägst.
Ja.
Genau andersrum ist es beim Bauchnabelpiercing, also eigentlich
Ende deines Sommers.
Um das dann im nächsten Sommer zur Schau tragen zu wollen. Das ist auch ein Grund, warum wir unsere Aufklärungsgespräche immer vor dem Piercen machen, damit man noch darauf reagieren kann, wenn die Leute sagen, oh, ich fliege doch aber in 2 Wochen nach Malle und da wollte ich doch...
ich habe da schon meinen Tauchurlaub geplant.
In der Sangria-Bowle mit meinem Bauchnabelpiercing stehen. Genau.
Ja, also ich sag immer so, am Ende deines Sommers, also egal wie der kalendarisch hier in Berlin oder in Deutschland zu Ende geht, aber wenn du sagst, ich fliege danach nochmal nach Brasilien, so um meinen Sommer zu verlängern, mach's nach deinem Urlaub, nach deinem...
Allerdings muss man auch sagen, für Leute, die...
Gerne saunieren gehen.
Die sich, nee, das wollte ich gar nicht sagen, sondern für Leute, die sich eh nur im Schatten aufhalten...
Und nicht baden gehen.
Nicht baden gehen. Und sagen, dadurch, dass ich eh immer im Schatten bin, brauche ich keine Sonnencreme am Bauch. Das kann man natürlich gesundheitstechnisch für sich immer selber einschätzen, wie man das gerne möchte. Aber klar, für Leute, die keinen Sommer im Sinne von Baden, Festivals und Sonnencreme, Sonnenbaden, direkte Sonne auf ein frisches Piercing ist auch nicht so optimal. Die können natürlich ihr Bauchnabelpiercing zu jeder Zeit sicher stechen. Wo man natürlich sagen muss, dass dieses Feuchtigkeitsthema im Bauchnabel trotzdem ein Faktor ist, der einfach gut beachtet werden muss und auch dazu führt, dass man gegebenenfalls den Bauchnabel ein bisschen öfter trocknen muss.
Ja. Ja, aber wie gesagt, ne, wer gerne die Wintermonate herbeisehnt, weil da das Wellness viel mehr Spaß macht, da muss man halt auch ganz klar sagen, das ist da vielleicht auch nicht die beste Zeit für. Insofern, so individuell wie der Bauchnabelanatomie ist, so individuell kann halt auch der perfekte Zeitpunkt dafür sein.
Genau, das stimmt.
Hm.
Ja, super. Mir fällt nicht mehr viel ein zum Bauchnabel.
Nein.
Wahrscheinlich, wenn wir fertig sind, fällt uns noch ganz viel ein zum Bauchnabel.
Ach, bestimmt.
Ja, lasst uns gerne noch wissen, was euch über Bauchnabelpiercing interessiert. Und dann können wir uns gerne darüber in den Kommentaren noch ein bisschen austauschen.
Das können wir gerne machen, auf jeden Fall.
Super, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für eure Zeit.
Es war sehr schön mit euch.
Bis bald.
Bis denn. Tschüss. Nee, es bleibt einfach holprig heute, ich weiß auch nicht, was los ist. War für dich auch anstrengend heute?
Nö.
Aber ich glaube tatsächlich, dass beim Endergebnis... Ne,